Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Einen schönen guten Tag zusammen. Heute habe ich eine neue Gesprächspartnerin, endlich, nach langer Zeit. Ich wollte schon länger mit dir sprechen, habe ich dir auch gesagt. Und zwar Christine Müller. Und es folgt eine kurze Vorstellung von dir und du ergänzt oder korrigierst, falls ich Fehler mache. Du bist freie Kuratorin und Autorin und lebst in Leipzig. Deine Schwerpunkte sind die künstlerische Dokumentarfotografie, die fotografische Materialität und mediale Grenzbereiche. Das habe ich mir so zusammengesucht. Ich denke, das ist hoffentlich ganz richtig. Mhm. Du hast studiert Kulturwissenschaften, ästhetische Praxis und Fotografie in Hildesheim und in Finnland. Aber das war, glaube ich, nur ein Auslandssemester, oder?
Das ist richtig. Ja. Genau, Fotografie im Auslandssemester.
Fotografie im Auslandssemester, genau. Du warst Stipendiatin, wie so viele, mit denen ich hier gesprochen habe, bei der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung als Museumskuratorin für Fotografie. Du hast Ausstellungen kuratiert in Graz, Hamburg, Berlin, Stuttgart und auf der ganzen Welt natürlich. Du warst Mitkuratorin der IFA-Ausstellungsreihe With and Against the Flow.
Die läuft auch noch, genau, die reist noch.
Okay, du warst langjährige Assistentin des Fotosammlers Thomas Walter oder Thomas Walter, das ist jetzt die Frage.
Thomas Walter, er ist aus Wuppertal.
Thomas Walter, okay. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Walter, der auch eine Collection hat. Oder hatte, gibt's ja nicht mehr, ist ja weg. Über Thomas Walter aus Wuppertal können wir gleich auch noch kurz sprechen. Du lehrst regelmäßig an der Universität Leipzig und hast auch an der HGB Leipzig jetzt einen Lehrauftrag, so wie ich das verstanden habe. Du veröffentlichst viele Texte, oft in Künstlerbüchern oder für Kataloge und ähnliches, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und du bist jetzt zähle ich deine Mitgliedschaften auf. Du bist Mitglied bei EIKA Deutschland. EIKA ist, glaube ich, der Kunstkritikerinnenverband.
Richtig, ja.
Du bist Mitglied des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte. Du bist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und als Autorin natürlich Mitglied bei VG Wort. Sollte ich jetzt etwas vergessen haben, bitte intervenieren Sie jetzt.
Alles total richtig, super zusammengefasst. Vielen Dank.
Das freut mich, das ist gut. Ich starte jetzt low und trotzdem schwierig.
Oh.
Ja. Warum bist du Kuratorin geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit mit Ausstellungstheorie beschäftigt. Mhm. Ich habe geschrieben oder mich beschäftigt mit der Ausstellung als Medium, wie Inhalte vermittelt werden können. Und tatsächlich fand ich es interessant, mich mit Ausstellungen als Raum für Bilder zu beschäftigen. Also wie Inhalte und Dinge vermittelt werden können im Raum. Also das ist eher eine Auseinandersetzung eben mit der Präsentation von Werken. Das hat mich interessiert, weniger die Figur der Kuratorin oder des Kurators. Mhm. Das ist so ein kleiner Unterschied, aber doch für mich irgendwie prägend gewesen. Also ich habe in Hildesheim eben, das ist so ein sehr spezieller Studiengang, und habe bei einem Professor, der unter anderem Ausstellungen als Forschungsschwerpunkt hatte, eben meine Abschlussarbeit geschrieben, und er kam aus der Literaturausstellung. Und wir haben irgendwie in Seminaren uns damit beschäftigt, wie Zusammenhänge und Inhalte erzeugt werden können, erstmal unabhängig davon, was da gezeigt wird. Und in meiner Abschlussarbeit eben habe ich an einem Beispiel von Dora Garcia, die in Leipzig in der GFZK, Galerie für zeitgenössische Kunst, eine Ausstellung gemacht hat, die so zwischen Kunstwerk und Ausstellung war, geschaut, eben wie wird da Bedeutung erzeugt. Und das irgendwie hat mich sehr geprägt. Und eigentlich das war so eine Initialzündung für den Raum als Ort der Beschäftigung mit Kunst.
Okay, also es hing jetzt nicht direkt an dem Zeigen von Fotografie oder an der Präsentation von Fotografie, sondern per se an der Idee, wie man Dinge im Raum zeigt.
Genau. Fotografie war so ein anderer Studienschwerpunkt von mir, was ich eigentlich auch sehr viel verfolgt habe. Ich habe dann nur entschieden, meine Abschlussarbeit nicht über ein fotografisches Thema zu schreiben, sondern eben das Medium selbst, also die Ausstellung als Medium zu betrachten. Und
ja, was interessiert dich denn dann jetzt an der Fotografie? Warum? Also du hast ja jetzt schon definitiv einen Schwerpunkt in der Fotografie.
Ja.
Behaupte ich jetzt einfach mal so.
Richtig.
Warum? Woher kommt das?
Also ich habe als Jugendliche war ich in so einer Kunst-AG und wir haben auch in der Dunkelkammer gearbeitet. Also wir haben auch gezeichnet und in der Dunkelkammer gearbeitet und so, was man so macht. Und dann in Hildesheim ist es so, dass man in Theorie und Praxis studiert und als Praxisbezug so ein Medium schwerpunktmäßig wählt. Und das war bei mir auch die Fotografie. Und deswegen auch das Auslandssemester in Finnland mit Fotografie. Also so die Idee ist, dass man in Theorie und Praxis studiert und dann da vermitteln kann. Also man weiß, lernt irgendwie, wie funktioniert das Medium technisch oder wie baut man ein Bild oder wie macht man eine Serie und gleichzeitig beschäftigt man sich mit Fotogeschichte. Und ich finde an Fotografie interessant und immer noch interessant, dass es so ein Twitter-Medium ist, was ja viele interessant finden. Da bin ich nicht die Einzige, aber zwischen Kunst und angewandten Medium, zwischen irgendwie privatem Gebrauch und künstlerischem Gebrauch, Medien und Urlaubsfoto. So, und das ist auch was ich weiterhin interessant finde und anders als so vielleicht Skulptur, Malerei ist es auf gewisse Weise sehr lebensnah als Medium und das finde ich auf verschiedenen Ebenen betrachtenswert.
Okay. Ja, ich würde, also kann man ähnlich beschreiben, das ist ja bei vielen ähnlich. Das hast du ja selber gerade auch gesagt, dass das Fotografische irgendwie an so vielen Orten stattfindet, auf so viele Möglichkeiten und Weisen ausgespielt wird. Und das ist mittlerweile, würde ich sagen, fast eine der Stärken von Fotografie. So. Was ich dann, als ich das gelesen habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe zu dir, was du so machst, und ich dann auf diese Thomas Walter Collection, ich sage jetzt explizit Thomas Walter Collection, gestoßen bin. Das war ja sehr, ich glaube, das war sehr explizit 20er, 30er Jahre, ne? Also das war, oder? Ist es nicht? Es wirkte so, als wenn es so Bauhaus, neue Sachlichkeit und so ganz viel gewesen wäre.
Das ist richtig. Mit diesem Teil der Sammlung hatte ich aber nie was zu tun. Also dieser Teil, also Thomas Walter lebt in Zürich und inzwischen und hat sehr lange Fotografie des frühen 20. Jahrhunderts, eben viel Bauhaus, 20er, 30er, Neue Sachlichkeit, Neue Seen gesammelt und diesen Teil der Sammlung an das MoMA verkauft, bevor ich angefangen habe. Ah, und das, womit wir uns viel oder wo ich ihn viel unterstützt habe, ist sein Teil der Fotografie aus dem 19. Jahrhundert.
Ach was, okay.
Und der hat eben sehr umfangreich wahnsinnig tolle Bilder aus dem 19. Jahrhundert gesammelt. Und genau, da habe ich ihn tatsächlich eher so organisatorisch unterstützt mit Inventarisieren, Datenbank und so weiter. Und quasi nebenbei ganz viel über das 19. Jahrhundert gelernt im Anschauen von Bildern. Und das ist toll. Also, und der hat wirklich eine fantastische Sammlung. Und genau, diesen Sammlungsteil, das ist das, womit ich mich beschäftigt habe viel.
Okay, also so schon, man würde eher sagen, der erste Teil der Fotografiegeschichte.
Richtig.
So, aber ist das etwas, was dich immer noch interessiert? Weil wenn man sich, also wenn ich mir jetzt angucke, kommen wir ja noch zu, wozu du schreibst und womit du dich beschäftigst, dann kommt dieser Teil da gar nicht vor.
Das ist richtig. Genau.
Spannend. Erzähl mal.
Ja, genau. Also die Fotografie des 19. Jahrhunderts interessiert mich immer noch sehr und eben, das ist mit dieser Sammlung einfach arbeiten zu können und mit den Originalen zu hantieren. Da lernt man und sieht man total viel und in Deutschland sieht man ja leider sehr wenig Fotografie aus dem 19. Jahrhundert. Anders als in Frankreich zum Beispiel, die ja natürlich auch eine andere Verbindung zur Erfindung der Fotografie haben.
Möglicherweise.
Dieses Jahr das auch feiern. Ausführlich. Ja. Genau, aber ich habe jetzt, also es beschäftigt mich immer noch. Ich schreibe darüber nicht, beziehungsweise wenig, aber ich konnte jetzt bis Anfang des Jahres die Arbeit an einem Werkverzeichnis unterstützen von August Kotsch. Das ist ein Fotograf aus Dresden, der im 19. Jahrhundert, also der hat bis 1910 gelebt, bis um 1900 fotografiert. Und da bin ich nochmal ausführlich ins 19. Jahrhundert zurückgekehrt quasi. Also ich habe Agnes Matthias von der Deutschen Fotothek unterstützt mit dem Werkverzeichnis und das bedeutete viel so am Einzelobjekt arbeiten, aber auch ich durfte dann auch noch einen Text schreiben für das Werkverzeichnis, wo es darum ging, wie dieses Werk eigentlich rezipiert wurde und wie sich die Rezeptions verändert hat und das war total spannend. Also erst eher so ortsgeschichtlich bis hin zu künstlerisch, wo es dann im White Cube ausgestellt wurde, zum Beispiel.
Ja, okay,
also die Arbeit und so. Auch im ein Fotograf des 19. Jahrhunderts.
Ja, also kann man da einen guten Bogen spannen zu jetzt? Vom 19. Jahrhundert? Also ich lasse mich die Frage anders stellen. Die Art und Weise, wie damals in dieser Zeit über Fotografie gedacht wurde, also das waren ja die Anfänge. Ich muss noch weiter ausholen. Mhm. Ich glaube, wir stehen gerade an dem Beginn einer neuen Idee von Bild. Gerade, es ändert sich gerade viel, auch durch Algorithmen etc. Ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Und kann man vielleicht von damals auch ein bisschen lernen, wie man damit umgehen kann? Weil ich glaube, ich behaupte jetzt mal gucken, wie du reagierst. Damals war die Grundidee, als Fotografie aufkam, so erstmal, wow, wir können das Leben fotografieren. Wir können Realität abbilden. So, ich glaube, mittlerweile sind wir uns alle einig, dass das nicht so ganz stimmt. Mhm. Aber warum stimmt das nicht? Und was kann man davon lernen, von dieser ersten Idee, wie das jetzt zu funktionieren hat damals? Da waren sich ja alle einig. Wow, Fotografie, wir können jetzt sind wir voll dabei und wir lösen jetzt die Malerei ab. Und jetzt sind wir viel präziser und viel näher an der Realität. Das ist die Wahrheit, die wir da fotografieren. Und jetzt stellt sich das irgendwann raus, naja, stimmt vielleicht auch nicht so ganz, wie man da damals gedacht hat. Und gleichzeitig haben wir jetzt bestimmte Vorstellungen, was jetzt gerade passiert. Aber könnte das nicht auch bedeuten, dass wir auch jetzt komplett falsch liegen? Also könnte man daraus vielleicht was lernen, wie damals über Fotografie gedacht wurde und jetzt? Verstehst du den Gedanken? Es war ein bisschen kompliziert, glaube ich.
Nee, ich verstehe es total gut und ich finde den Bogen super interessant. Also in der Frühzeit der Fotografie, ich fange erstmal so ein bisschen eher technisch an. Der Fotografie war man ja erstmal damit beschäftigt, überhaupt ein Bild erzeugen zu können und dass die Farben stimmen und dass man
auch so eine Sache, dass die Farben stimmen. Was ist denn die Farben stimmen?
Ja, zum Beispiel, dass Sommersprossen irgendwie plötzlich mehr hervorkamen, weil die Photochemie mehr reagiert hat auf bestimmte Farben als auf andere. Oder so, also dass Menschen einfach plötzlich erstmal komisch aussahen, zum Beispiel. Und dass man überhaupt ein stabiles Bild erzeugen kann, was irgendwie der Natur nahe kommt. Und natürlich waren auch in der Frühzeit der Fotografie die Menschen kritisch. Also da waren nicht alle ganz begeistert. Also manche wollten sich auch nicht fotografieren lassen, weil sie Angst hatten, dass sie dann ihr Gesicht verlieren oder so. Also da gab es durchaus auch sehr kritische Stimmen, nicht nur die euphorischen. Und so dieses Experimentieren mit dem Material ist super interessant, also weil man da noch in einem sehr offenen Status ist und sich so annähert. Und eigentlich glaube ich schon, dass es gegenwärtig was Ähnliches ist. Also einerseits mit KI überlegt man, wie können wir gültige Bilder erzeugen, aber andererseits auch schon mit der digitalen Fotografie oder diesem Hinwenden und Experimentieren mit dem Analogen oder so Mischformen. So das Medium geht wieder in seiner Technik auf. Das finde ich total interessant. Und also, dass man da eigentlich eine Parallele hat. So, dass man so öffnet. Und ich glaube, dass in der langen Zeit dazwischen waren wir viel mehr mit einem festeren Bild unterwegs. Und jetzt ist es wieder so offen. Das finde ich spannend.
Was meinst du mit festerem Bild?
Man macht ein Foto, also man fotografiert auf Negativ und beschäftigt, es gibt ja jetzt durchaus mehrere KünstlerInnen, auch zum Beispiel Sophie Thun, mit der habe ich viel zusammengearbeitet, die arbeitet nur analog. Und interveniert im Bild während der Aufnahme, aber auch in der Dunkelkammer, macht so die Handlungsräume der Fotografie eigentlich sichtbar. Und so dieses, das meine ich vielleicht mit Öffnen, also dass man im Prozess quasi weniger den Regeln folgt und quasi verschiedene Handlungsräume aufmacht und auch über fotografische Materialität, darüber sprechen wir vielleicht noch, dass das auch so divers ist. Also es gibt Personen, die machen Cyanotypien jetzt. Das ist jetzt total, ist ja auch so ein Hype, ein kleiner Hype vielleicht. Bisschen. Und andere, die sind nur noch digital unterwegs und ist der Bildkörper gar nicht da. Also der Bildkörper ist fluide, indem man in verschiedenen Abspielgeräten irgendwie sichtbar ist. Und
ja, oder eben gar keine Abspielgeräte mehr. Oder es ist einfach nur noch eine Scheibe irgendwie.
Naja, genau, aber das ist ja auch ein Ding. Also das Bild schwebt.
Ja, aber immer
nicht.
Die gleiche. Also es fühlt sich ja immer, Glas ist immer Glas. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir alle auf die Bildschirme, die wir haben, als wenn die alle so viele unterschiedliche Oberflächen hätten.
Nee, das stimmt.
So, ne, das ist immer gleich. So, im Zweifel hat man ja sogar dann ein Smartphone, das ist auch immer nur Glas und dann fasst man es auch so an und swipet da drüber. Das heißt, das Bild bekommt auch hat immer die gleiche Haptik, egal welches Bild. Die Haptik ist immer die gleiche, weil wir da immer drüber swipen. Das ist schon, finde ich, komisch. Und ich, also ich, ne, so wie du das gerade auch gesagt hast, ich empfinde das auch so ein bisschen als Segen, dass vielleicht auch mit dem Aufkommen dieser extremen Verbreitung von Bildern im digitalen Raum und jetzt dieser Beschleunigung durch die Möglichkeit, Bilder per KI zu generieren, gleichzeitig auch dieses Arbeiten und dieses Rückbesinnen auf etwas Haptisches, auf etwas Chemisches, auf etwas vielleicht Greifbares, wie so eine kleine Renaissance bekommt. Ich könnte mir das noch größer vorstellen. Mhm. Also ich persönlich würde es mir noch größer wünschen. Mhm. Was aber auch, und jetzt wo du auch eben Sophie Thun sagst, bei Sophie Thun ist das Interessante, das ist Kunst. Also das klingt jetzt, das soll gar nicht so despektierlich oder so, sondern das ist Kunst, die ist so frei, da ist, das ist offen, das darf alles. So, immer alles. Es gibt dann diese Form, die ich dann interessanter finde in der Diskussion. Und das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte, das ist das, was man Dokumentarfotografie nennen würde. Mhm. Also etwas, was nicht als künstlerische Haltung angelegt ist sofort, sondern was erstmal aus einem ganz anderen Impuls herauskommt, nämlich das Zeigen von etwas oder das Auseinandersetzen von Dingen, die in der Welt geschehen und diese auch möglichst so zu transportieren, dass sie konsumierbar sind und nicht per se einfach nur ein Gefühl produzieren, sondern auch ein Verständnis für etwas. Boah, das habe ich jetzt. Okay, geht das so?
Ziemlich gut. Ich habe auch gerade gedacht, passt so sehr gut zusammengefasst.
Boah, ich schwitze. Das war nicht so einfach. Und das finde ich total interessant, dass selbst dort das Feeling und die Idee von analoger Fotografie so langsam wieder, glaube ich, auch so seine Freunde gewinnt.
Ja.
Weil ich mir nicht sicher bin, ob diese die Idee von Dokumentarfotografie und dem digitalen Bild auf einem Display, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich bin mir unsicher.
Ja, also
ist keine richtige Frage. Ne?
Ist keine richtige Frage so und ich überlege, wie ich jetzt wie ich darauf reagiere. Also zum einen beschäftige ich mich hauptsächlich mit künstlerischer Dokumentarfotografie, die jetzt ja in der Form viel freier ist als, sagen wir, klassische Dokumentarfotografie und die auch installativ. Also ich finde es interessant, wenn das so die klassischen Formate sprengt und dann installativ wird oder Momente der Inszenierung enthält oder die AutorInnenschaft thematisiert. Das klassische Dokumentarbild, existiert weiterhin und interessiert auch durchaus viele Menschen oder FotografInnen. Und ich glaube, wir sind an so einem Moment, wo es so eine Öffnung gibt. Also die gibt es ja schon länger eigentlich mit der Digitalisierung. In den frühen 90ern wurde ja ganz viel vom Tod der Fotografie und sowas gesprochen und wie sich das Medium jetzt verändert. Und das ist, finde ich, schon interessant, wie sich innerhalb der letzten 2-3 Jahre oder so, also gar nicht so lange, durch KI das nochmal in eine andere Richtung bewegt. Und weil du sagst, das Analoge bekommt jetzt so eine Renaissance. Die Renaissance ist ja schon länger da. Also die mit dem
digitalen. Ja, ich meine, der Fokus, diese Renaissance, diese Welle, diese Analogwelle läuft natürlich schon seit, ich würde sagen, 10, 15 Jahren so ein bisschen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, sie bekommt gerade noch mehr Aufmerksamkeit.
Ja. Ja.
Weil sie so einen Kontrapunkt darstellt. Und das ist total interessant, dass das nicht nur im künstlerischen stattfindet, sondern dass vieles, am Anfang wollte vieles einfach erstmal nur analog aussehen, das gab es ja auch eine Zeit lang, über Filter und so, das sollte möglichst, jedes digitale Bild sollte dann bitte nicht ganz so scharf und es sollte dann doch wieder aussehen wie ein Polaroid meinetwegen, so mit diesen technischen Unzulänglichkeiten, die da irgendwie drin sind. Aber jetzt gerade, in den letzten Jahren, habe ich das freudige Gefühl, ich sage das mit Optimismus, dass das auch mittlerweile als Stärke wahrgenommen wird, das analoge Bild. Dass das bestimmte Stärken hat, die Fotografie immanent sind, die jetzt deutlich mehr wahrgenommen werden. Und das eben nicht nur innerhalb der künstlerischen Fotografie, sondern eben auch in der künstlerischen Dokumentarfotografie, hast du es genannt, also überhaupt in Bereichen, die vorher dem digitalen Bild irgendwie, wo das digitale Bild quasi das analoge abgelöst hatte, ist mein Gefühl, das kommt so ein bisschen zurück. So, das ist eine Tendenz, mehr nicht. Ja. Und das finde ich total spannend. Ich meine, du hast darüber geschrieben, das hatte ich dir vorher auch geschickt, dass wir da drüber sprechen können. Und zwar, ich fand es toll, dass ich gesehen habe, dass du für sie schreibst, ist Talisa Lalay. Ich habe zwei Bücher von ihr und leider nicht das, zu dem du geschrieben hast, Post-Tropical.
Kann man noch erwerben, glaube ich.
Was?
Kann man noch erwerben?
Kann man noch erwerben, ja, sollte man sowieso alle kaufen von ihr, ja. weil sie das toll macht. Ich fasse einmal kurz zusammen, womit sich Talisa Lalay im Grunde irgendwie immer beschäftigt. Und zwar mit Natur und dem Reisen, dem Blick auf die Ferne. Behaupte ich das jetzt mal so im Groben. Also wie sehen wir die Welt als Touristen oder als Menschen, die irgendwo, oder wie sehen das andere? Und wie sieht das überhaupt aus, was wir da mitbringen von irgendwo? Und das ist das etwas, was ich nicht weiß. Ich glaube, und so wie ihre Bilder aussehen, fotografiert sie eigentlich auch immer analog. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Das ist richtig, ja. Sie fotografiert auch immer analog. Und irgendwas macht das total, ich sage das jetzt ganz kitschig, wahnsinnig schön.
Ja. Ja, ihre Farben sind fantastisch, muss man sagen. Und auch das Korn, wie man so schön früher sagte.
Ja.
Genau, in diesem Projekt Post-Tropical hat sie eine Publikation gemacht, die sich an die Gestaltung von dem Merian-Heft anlehnt und hat da Bilder des Tropischen oder der Idee von Natur und Landschaft irgendwie aufgenommen. Und zwar nicht nur eigene, sondern auch Dias, die dann so einen schönen Magenta-Stich haben. Und darüber habe ich geschrieben, zwei Werbeanzeigen, wo es eben darum geht, Farben so toll, wie sie
eben
so natürlich, der Papagei und so. Genau. Und ich fand, das war ein interessanter Moment, darüber nachzudenken, was erzählen, also welche Zeitlichkeit steckt eigentlich in Farben und was verbinden wir mit den Farben und das eben als Thema der Fotografie von Anfang an, auch wenn es nur am Anfang nicht, die Fotografie nicht farbig im heutigen Sinne war, dass man irgendwie schaut, wie transportiert man eigentlich natürliche Farben in ein Bild. Und diese Werbeanzeigen sind super. Also genau. Und das ist auch was sie beschäftigt in ihrem Werk natürlich irgendwie. Wie gibt sie Dinge wieder?
Ja. Also nicht nur, also sie ist dazu auch noch, ne, das könnte man ja auch jetzt total überkonzeptionalisieren, aber das tut sie nicht, weil sie einfach wahnsinnig gut fotografiert auch, wenn sie fotografiert. Das ist passiert ja nicht so oft. Also es gibt ja oft sehr konzeptionelle künstlerische Arbeiten, die streng sind, die sich man hätte sich mit dem Thema auf eine Milliarde Weise auseinandersetzen können.
Ja.
Sie hat auch einfach nur gut fotografiert, wenn sie fotografiert. Also ne, dieses Buch Autosohle ist einfach, ich habe das aufgeschlagen, dachte, oh, ist das schön. Es ist einfach, es macht total Spaß, ihr dabei zuzusehen, wie sie da in Italien diese Route abfährt. Und bei Post-Tropical fand ich dann auch diesen Gedanken gut, den du gerade auch genannt hast, beziehungsweise fand ich den Gedanken nicht gut, ich fand ihn erstmal fragwürdig, dass Farbe überhaupt korrekt sein kann. Also die Grundidee davon, Farbfotografie zu machen, so, das ist ja das Schräge, was damals in diesen Anzeigen propagiert wurde. Hey, jetzt können Sie den Papagei endlich fotografieren und das Rot ist wirklich originalgetreu. Und damals war es so, wow, cool, jetzt können wir das. Und heute denkt man, Moment mal kurz. Nee, also nicht ansatzweise, das geht gar nicht. Also geht das?
Ja, ich meine, es werden ja immer noch ich habe jetzt nichts konkret vor Augen, aber ich denke, es werden immer noch die Kamerahersteller mit fantastischer Auflösung und brillanten Farben. Das ist ja weiterhin ein Versprechen in der Gegenwart. Aber jetzt irgendwie in den letzten Jahren ist ja auch mit der Auseinandersetzung mit Archiven und dem analogen versus dem Digitalen, so dieses Nachdenken, wie speichern wir das eigentlich? Ja, auch in der durch die Restaurierung das Thema aufgekommen, ja gut, jetzt haben wir diese tollen Farbprints, die verändern sich. Was machen wir denn eigentlich damit? Mhm. Produzieren wir die neu, um vermeintlich das perfekte, originale Bild zu reinszenieren, was eigentlich gar nicht geht, weil die Technik zum Teil gar nicht mehr vorhanden ist? Oder nehmen wir die Geschichte auf, die dieser Print gemacht hat. Nämlich, es ist halt jetzt gelb, ne? Und es wurde viel gezeigt, das Bild ist vielleicht so ein bisschen weg. Mhm. Und dann gleichzeitig und mit unseren Privatfotos. Also das ist schon interessant, wenn man so vergleicht, wie sahen die Bilder in den 80ern aus? Ich bin jetzt in der DDR aufgewachsen, meine sind schwarz-weiß, bis auf wenige Farbdias, die mein Vater gemacht hat. Und dann viele andere sind Magenta in den 90er Jahren und in der sehen, die haben die Fotos auch eine andere Farbig, vermeintlich finde ich so ein bisschen natürlichere Farbigkeit als das hyperscharfe Digitale, was dann kam. Mhm. Und jetzt springe ich nochmal ganz kurz ins 19. Jahrhundert. Mhm. Was auch spannend ist, finde ich, ist, wenn man sich Bilder anschaut aus dem 19. Jahrhundert, wir haben das mit Kurtsch gemacht, da haben wir so einen Spaziergang gemacht, Agnes, Matthias und ich, wo der fotografiert hat in Dresden und das kommt einem auf den Fotos alles viel größer vor, als wenn man dann vor dem Gebäude steht. Und das ist ja auch so ein interessanter Effekt, wenn man mit öffentlichen Fotos von öffentlichen Plätzen aus dem 19. Jahrhundert, die Optik ist irgendwie eine andere. Also nicht nur die Farben, sondern auch die Optik beeinflusst dermaßen, was wir sehen. Mhm. Und dann steht man quasi vor dem Originalgebäude und denkt sich so, ah, ist gar nicht so groß. Mhm. Oder so, ne? Und die, das ist ja eigentlich interessant, das nehmen wir so intuitiv vielleicht war oder eigentlich auch gar nicht, außer wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und damit zu arbeiten. Und das ist ja auch was, was Thalisa Lalay interessiert, zu schauen, okay, was macht eigentlich so das, die Farbe, das Medium, die Wahl der Technik mit dem Bild. Und das macht sie ja nicht vordergründig, sondern das schwingt so mit in ihrer Arbeit.
Ja, genau, das gehört, aber sie schreibt es nicht drauf, ne? Genau. Sagen wir mal so, sie macht es einfach. Ja. Und das spielt bei ihr eine wahnsinnig große Rolle und das ich glaube, ich habe zuerst dieses Autosohle-Buch gesehen und fand das total toll und habe erst dann gesehen, dass sie auch schon vorher so eine ähnliche Arbeitsweise hatte und so ein ähnliches Interesse. Und dann kamen die Bücher danach. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Buch danach ich weiß nicht mehr, wie es ausgesprochen wird. Ich verlinke das irgendwo.
Genau.
Das und dann kam Post-Tropical und dann ging mir so auf, dass das irgendwie, ja, das ist so wie so eine Künstler, so ein Interesse von ihr und sie arbeitet sich da an verschiedenen Sachen so ab und sowas imponiert mir immer total, wenn jemand so bei seinem Interesse bleibt und das so durchzieht. Das muss gar nicht mein Interesse sein, aber es wird, wenn jemand da so viel Effort reinsteckt, sich so lange mit etwas auseinanderzusetzen, dann nehme ich persönlich das immer als viel wichtiger wahr, als wenn da jemand sagt, ich mache jetzt mal so eine Arbeit, die nächste Arbeit wird übrigens komplett anders. Ich meine, du hast auch, glaube ich, mit Louise Marchand oder Louise Marchand, Louise Marchand, ne?
Louise Marchand,
und bei ihr fängt das ja ähnlich schon an, ne, wenn wir jetzt Künstlerin nennen, dass sie irgendwie so ihr Thema schon gefunden hat. Also dieses kapitalistische Geld, wie gehen wir mit, was machen wir hier eigentlich? Das schwingt bei ihr jetzt auch schon immer mit. So, und sie hat auch gar nicht so viele Arbeiten, glaube ich, die sich damit beschäftigen, aber irgendwie bleibt sie dabei und sie hat auch ihr eigenes Bild gefunden dafür oder ihre Form damit zu arbeiten, ist so mein Gefühl.
Ja, sie arbeitet sehr installativ und schaut im Endeffekt, was die kapitalistische Wertschöpfungsgesellschaft für uns als Menschen, als Körper, was das mit unseren Körpern macht, aber auch was das mit der Arbeitswelt macht. Also da gibt es schon so verschiedene Interessensstränge, die sie verfolgt. Genau, kann man gerade in Graz sehen, aber vorbei, wenn wir den Podcast veröffentlichen, glaube ich.
Wahrscheinlich, ne? Schade, egal, aber man kann man garantiert auch woanders noch sehen. Sie wird, glaube ich, des Öfteren mal ausgestellt.
Ja.
Okay, jetzt waren wir gerade eben, du hast es eigentlich schon angesprochen und eigentlich wäre das ein super Punkt gewesen, habe ich aber verpasst, auf das Material zu kommen, weil du nämlich zu der Arbeit von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Reisan Hamid.
Ja, richtig.
Etwas geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, hast du in einem Katalog geschrieben oder hast du zu der Arbeit etwas geschrieben? Das habe ich mir nicht notiert.
Ja, das war im Rahmen des E-Mobs. Da wird ja immer
weil da habe ich sie nämlich auch gesehen.
Ja.
In der Hauptausstellung.
Genau.
War die Arbeit zu sehen. Und im Grunde hast du geschrieben, dass auch das Material Dinge erzählt.
Mhm.
Und da möchte ich jetzt mal bitte, dass du das kurz erklärst.
Ja. Die Frage, die du mir vorher auch geschickt hast, die klang ja so ein bisschen kritisch, als findest du, das Material erzählt nichts, da muss ich kurz schmunzeln. Nee,
würde ich damit niemals behaupten.
Ja.
Ich lasse mich ja gerne überzeugen. Ich habe da nur so Ideen zu, aber bevor ich die kundtue, höre ich mir natürlich erstmal an, ob ich nicht vielleicht doch voll auf dem falschen Dampfer bin.
Ja, also das ist eben, du hast es ja auch gesagt am Anfang, fotografische Materialität ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Und dann kommen manchmal so Anfragen oder Positionen, laufen mir über den Weg, die sich damit beschäftigen. Und das finde ich natürlich toll. Mhm. Und Reisan Hamid hat eben über den Irak gearbeitet, wo er herkommt. Er lebt jetzt schon relativ lange in Leipzig, war dort Bildjournalist und arbeitet jetzt ganz anders. Also der hat im Endeffekt Bilder, die er selber fotografiert hat, aber auch von Google, vor allem da bei der neueren Arbeit, die beim EMOB zu sehen war, Bilder von Google Street View genommen, die auf so einem Thermodrucker ausgedruckt. Und dann einerseits, es gibt so zwei verschiedene Stränge der Arbeit, einerseits mit so Feuer einfach das so geschwärzt, weil das Thermopapier reagiert ja auf das Schwarz. Beziehungsweise in anderen Bildern gibt es so schwarze Flächen in den Bildern und das sind so die Lücken von Google Street View, wo keine Bildinformation vorhanden ist. Und ich finde so, das, also eben das fotografische Material, das klang so ein bisschen eher schon in unserem Gespräch an, erzählt einerseits was von der Zeit, in der es entstanden ist, weil die Technik ändert sich halt, das Papier ändert sich, die Bildträger ändern sich. Und andererseits, wenn KünstlerInnen damit sehr reflektiert arbeiten, kann es nochmal so eine andere Ebene geben. Und ich finde schon, dass man von ausbelichteten, geprinteten, irgendwie Material erzeugten Bildern von Bildkörpern sprechen kann. Mhm. Und eben dann schauen kann, okay, was steckt da eigentlich drin? Also was transportiert? Also er nutzt eben die Eigenschaften des Thermopapiers in dem einen Fall, um Sachen zu schwärzen, um quasi etwas übers Nichtsehen zu erzählen. Also es gibt dann Lücken in der Erzählung oder es gibt irgendwie so dunkle Löcher, könnte man vielleicht sagen. Und das geht natürlich nur, weil das Papier so reagiert in diesem Fall. Und er zeigt das dann so auf großen, er scannt das, also diese Thermopapiere hat er mir auch gezeigt, das sind so wie so Kassenzettelgröße, ne? Mini. Und dann gibt es so kleine Drucker und dann kann man das so ausdrucken und er scannt die ein und macht dann so große Bahnen, die im Ausstellungsraum hängen.
Genau.
Und denen tritt man ja auch körperlich gegenüber. Und das finde ich auch interessant, also dass man eben nicht dieses kleine im Passepartout, im Rahmen die Fotografie hat, die auch toll ist, die auch ihre Berechtigung hat, sondern eben du hast diese große Leinwand, die größer ist, diese große Papierfläche, die größer ist als man selbst und dann muss man sich ja irgendwie zu der körperlichen Bezug setzen. Also man geht da ringsrum, man geht näher ran oder weiter weg und das ist eben interessant und vielleicht nochmal einen Sprung in die Geschichte. Also mich interessiert so dieses Spiel zwischen Gegenwart und gegenwärtiger und historischen fotografischen Ansätzen. Es gibt ja auch so die Präsentation historischer Fotografien, da gibt es ja auch so einfach diese zwei unterschiedlichen Ideen. Die einen, die Fotografie im Passepartout zeigen, so dass man die Bildränder nicht sieht, dass das Motiv im Vordergrund steht und die anderen Variante, wo man das Bild freistellt und sieht, der Print hat vielleicht eine abgerissene Ecke, ist vielleicht geknickt, man sieht den Rand. Manchmal wird Vorder- und Rückseite sogar gezeigt. Das finde ich auch toll.
Was ja eigentlich gar nicht geht, aber so what?
Ja, na doch, zwischen zwei Glasscheiben.
Ja, okay, das, okay, dann
selten,
nehme ich das zurück.
Selten,
was, dazu müsste dann von der Wand abstehen, damit man Vorder- und Rückseite sehen kann.
Einfach so.
Ja,
also, 90 Grad zur Wand, wo die Beschriftungen ja auch eine Rolle spielen. Ne? Und das irgendwie, das erzählt schon sehr viel. Irgendwie über das.
Ja, aber in dem Fall ist halt die Frage, die Beschriftung, ist das dann schon die Kontextualisierung? Also reden wir dann schon über die klassische Kontextualisierung von Fotografie, also in einer sowas wie eine Bildunterschrift oder einen Titel, der plötzlich das, was man sieht, ja so ein bisschen einordnet schon oder möglicherweise einordnet, weil das bei einem einzelnen Bild im Rahmen, so wie du es gerade gesagt hast, ne, sogar mit meinetwegen abgeschnittenen Ecken, also es ist wirklich nur noch die Fokussierung auf den Bildinhalt, auf das, was man sieht und nicht auf das, wo das Bild drauf ist. Im Zweifel sogar noch hinter einer Glasscheibe. Wenn da kein Titel und nichts dabei ist, ist das ja komplett erstmal kontextlos, außer dass der Kontext ja auch schon der ist, dass es in einem Rahmen ist und an der Wand hängt. Und im Zweifel in einem Museum oder was auch immer. Da bin ich immer ein bisschen unschlüssig, ob und wann die Entscheidung getroffen wird, wie man ein Bild zeigt. So, ich probiere das jetzt wieder auszuführen, weil das ist ja total kryptisch, was ich hier sage. So wie du das gerade erklärt hast, finde ich den Gedanken toll. Jetzt zurück zu Rajan Hamid, der hat diese Rolle vergrößert und dann hingen die auch, ich glaube, sie war sogar oben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oben auch so ein bisschen aufgerollt oder hing es nur so wie so ein, ich glaube, es war oben auch ein bisschen aufgerollt.
Genau.
Nee, genau, es war oben aufgerollt, es war wie so eine Rolle und sie lag auch unten ein Stück auf dem Boden, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und wenn ich da jetzt ohne Wissen, ohne dass ich weiß, das ist eigentlich vom kleinen Thermodrucker und woher kommt er eigentlich, wer ist er überhaupt, warum? Es geht jetzt nicht darum, dass das natürlich alles immer dazugehört, aber wenn du sagst, und das ist meine kleine These, das Material erzählt, dann stehe ich, wenn ich kein Vorwissen habe, vor diesem Bild und bin erstmal vollkommen unsicher, was ist denn hier los? Also was genau kann mir das erzählen, wenn die Erzählung nicht eigentlich die ganze Geschichte hinter der Produktion ist? Verstehst du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. Trotzdem muss ich auch sagen, dass mich diese Arbeit von ihm beeindruckt hat. Total. Also auch so spürbar da zu stehen und dieses große Ding. Ich persönlich hätte es vielleicht anders gezeigt. Ich hätte es nicht auf den Boden gelegt unten, weil ich dann nicht so nah dran. Ich konnte nicht dran gehen, weil ich draufgetreten wäre. Das war ein bisschen, da dachte ich, ah Mist, ich würde das gern. Und gleichzeitig dachte ich vielleicht sogar noch viel größer, so what. Was kann das erzählen, wenn die Erzählung nicht doch wieder in Textform passiert?
Ja, gute Gedanke, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ein bisschen mehr versuchen, sich auf das Sehen und die eigenen Wahrnehmungen, denen zu vertrauen. Und das ist natürlich schwierig. Also es ist einfacher, ein vermeintlich straightes Bild anzuschauen und zu denken, ah ja, der baut hier ein Haus oder die Person trifft sich mit der und die unterhalten sich vielleicht über das und das. Das ist natürlich einfacher zu dechiffrieren als ein gestörtes Bild. Also weil das, was Rajan Hamid uns zeigt, ist ja ein Bild mit Störungen, was unscharf ist, was so dunkle Stellen, viele dunkle Stellen, viele Unschärfen enthält. Und ich denke, das ist ja eigentlich die Freiheit der Kunst oder des künstlerischen Ansatzes, etwas zu machen, was auch so ein bisschen kryptisch ist. Und manchmal sind es ja so diese verrätselten Sachen, die einen länger beschäftigen als die klaren. Irgendwie, wo man denkt, vermeintlich, ah ja, das ist so und so gewesen. Ah ja, ich hab das verstanden, das Bild. Weil verstanden hat man es ja eigentlich nie. Mhm. Also man kann sich immer nur dem Bild annähern. Und ich finde gerade so dieses, man lässt sich darauf ein. Also im Idealfall lässt man sich darauf ein, versucht da so ein bisschen drinne zu lesen und es gibt ja schon Ankerpunkte. Aber ich verstehe auch, dass es natürlich irgendwie vielleicht für jemanden, der aus einem ganz anderen Kontext mit einem ganz anderen Erwartungshaltung da kommt, schwer zu lesen ist. Dafür haben wir immer noch die Vermittlung und ich glaube, auch beim EMAP gab es so einen kurzen Text, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Das ist ja eine Herausforderung, die wir generell haben in der Kunst, bei künstlerischen Ansätzen, dass man ja häufig irgendwie so ein bisschen Gedanken dazu geben kann und das sehr gerne angenommen wird, weil die BesucherInnen irgendwie vielleicht nicht unbedingt ihrem eigenen Sehen vertrauen, was ein bisschen schade ist. Aber gleichzeitig eben, das ist ja die Krux, aber die Kunst ja auch schon immer hatte, die das Ausstellen schon immer hatte und eben, dass wir Fotografie verstehen und dass es so klar ist, ist ja eigentlich auch wiederum irgendwie ein Fehlgriff, würde ich sagen.
Nee, das ist ja, ne, da können wir fast zum Anfang zurückspringen, ja das, was es eigentlich so interessant macht.
Total.
Dadurch, dass Fotografie so in so vielen Facetten auftritt, in so vielen Orten auftritt, gibt es die alltäglichen Orte, wo wir ja vermeintlich auf dem glauben, dass wir das alles sofort immer verstehen. Wir haben sofort natürlich verstanden, was, wenn wir ein einfaches journalistisches Bild sehen, was die Situation ist. Und selbst da trifft es natürlich nicht zu. So, wäre schon fast ein eigenes Gespräch, aber und das ist dann eben bei, und ich glaube, dass viele, und ich habe das natürlich absichtlich so diese Frage gestellt zu dieser Arbeit, weil sie ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eben in so einem Fall so ist, dass man mit dieser Erwartungshaltung gehen viele Menschen an Bilder heran, auch an, vor allen Dingen dann an künstlerische Arbeiten und empfinden dann etwas als nicht gut oder nicht würdig der Kunst oder wie auch immer. Es wird dann ja, das beste Beispiel sind der Menschen, was soll uns das jetzt sagen? So, und ich bin dann auch immer in der Position und wenn man dann mit Menschen spricht, die vielleicht gar nicht so konkret kunstinteressiert sind, sondern einfach auch gerne mal in eine Ausstellung gehen und immer fragen, ja, aber was bedeutet das denn jetzt? Mhm. So, und das ist so, ja, nee, das muss ja nicht immer alles was bedeuten. Es hat nicht alles immer eine Bedeutung. Macht das irgendwas mit dir oder macht das nichts? So, wenn das nichts mit dir macht, geh doch einfach weiter. Also es ist doch die Welt, nicht alles, was künstlerische Arbeit ist, muss eine Bedeutung haben, die für dich eine Relevanz hat. So, und bei der Arbeit von Razan Hamid war es nämlich bei mir ähnlich. Es hat mich beeindruckt, die visuell fand ich das spannend, aber ich bin, glaube ich, nicht in das Gefühl gekommen, dass es hätte auslösen können. Mhm. Also, naja, so was vielleicht Bedrohliches oder Trauriges, weil es ja schon auch um seine Vergangenheit geht und schon auch darum, wo er herkommt und wo er jetzt ist und was Geschichte überhaupt bedeutet. Und ich bin diesem Gefühl bei dieser Arbeit nicht so nahe gekommen. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Okay, ja.
So, ich wollte es wirklich, weil ich das irgendwie visuell total spannend fand. Mhm. Aber ich bin nicht weitergekommen. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, warum, was finden alle an dieser Arbeit so ultra gut? Ne, die ist ja wirklich viel rezipiert worden. Mhm. So, und auch viel gezeigt worden. Und ich musste mir dann selber irgendwann sagen, naja gut, vielleicht ist das einfach nicht meine Arbeit. So, vielleicht passiert das einfach.
Ja, so. Das ist ja auch total in Ordnung. Also ich finde, das ist ja schon wahnsinnig gut, dass du dir quasi Mühe gegeben hast und dir Zeit genommen hast mit der Arbeit. Und am Ende, ich finde, manchmal sind Arbeiten vielleicht selber für einen visuell, erzeugen sie nicht unbedingt ein Gefühl oder ziehen einen vielleicht nicht unbedingt an, aber sind ein guter Ausgangspunkt, über Dinge zu sprechen.
Mhm, genau.
Und das ist ja schon viel, und das ist auch was mich an Ausstellungen interessiert, also dass man einen einfachen Gedankenanstoß gibt.
Ja.
Und ich habe nach dem Studium vor diesem Kuratorenstipendium relativ lange Führungen gemacht, relativ viele Führungen auch in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Und das war auch interessant, weil da kamen auch manchmal so Besucher an und da waren zum Teil wirklich abgefahrene Sachen zu sehen. Mhm. Ja, erklären Sie mir das doch mal.
Ja.
Oh. Und ich finde es schon, dass man zu gewissen Dingen einfach Informationen dazu geben kann und sollte. Und dazu ist man ja auch bei einer Führung, ne, dass man irgendwie, und gleichzeitig ist es ja interessant, so ins Gespräch zu kommen. Aber vollständig erklären kann man das ja nie. Und irgendwie, das ist ja auch das Interessante an Künstlerinnen, sowohl fotografische Positionen als auch andere. Also, nee, ich würde sagen, sowohl andere, freiere Formen als auch das Fotografische, andersrum. Dass es ja immer so einen unerklärten Rest gibt. Wir sind ja nicht in der Wissenschaft und das ist ja toll. Und gleichzeitig kann man natürlich über Flucht, über die Unmöglichkeit von Bildern sprechen. Und auch eben Reisern konnte einfach lange nicht in den Irak reisen. Also ich weiß nicht, ob er inzwischen jetzt da war, aber er ist geflohen, hat jetzt hier einen Status, wo er nicht einfach mal so hinfahren kann, als würde er in Urlaub fahren. Das geht natürlich nicht. Und so das darüber zu sprechen und dann so diesen Bild oder so dieses Nichtverstehen oder diese Düsternis, dieses Bild als anders zu nehmen, ist sehr spannend.
Ja, und am Ende ist es einfach eine künstlerische Auseinandersetzung.
Genau.
Mit eventuell der eigenen Welt, der eigenen Vergangenheit. Ja. Da reicht es vielleicht auch einfach, dass das Ding existiert.
Richtig.
Vielleicht ist das auch einfach so und dann muss man das so hinnehmen, aber gleichzeitig ja, sind, und ich finde es toll, dass du das gesagt hast, ich jetzt nicht anders sagen können, das ist das Schöne an Ausstellungen. Manchmal reicht der Impuls als Ausstellung nicht. Es muss nicht immer diese Anspruchshaltung bei Ausstellungen. Es muss alles erklärt sein. Du musst da rausgehen und mehr wissen als vorher. Das habe ich auch mal gedacht. Und dann, wenn man so in Ausstellung geht, macht das keinen Spaß. Dann funktionieren Ausstellungen nicht mehr richtig. Wenn du mit der Anspruchshaltung reingehst, du musst hinterher mehr wissen als vorher. Mittlerweile würde ich sagen, hast vielleicht mehr gefühlt als vorher. Vielleicht hast du mehr erfahren, aber das muss kein faktisches Wissen sein, also es müssen keine Daten gewesen sein, so, sondern das kann auch einfach mal nur der Impuls gewesen sein. Ja, das sah schon irgendwie cool aus, muss ich mich mal mit auseinandersetzen.
Ja, oder ich finde, würde noch ergänzen, die Perspektive auf etwas, auf ein Thema hat sich vielleicht verschoben. Oder so. Ne? Oder man hat noch ein Bild bekommen und vielleicht in 5 Jahren irgendwie erinnerst du dich dran.
Ja.
Und das hat dich irgendwie bewegt oder das hat dich irgendwie verstört oder was auch immer. Ne? Und das ist ja interessant. Man muss sich sofort alles verstehen.
Ja, was verstört oder bewegt dich denn? Also gibt es so Arbeiten, die dich in deiner Auseinandersetzung mit Fotografie in den letzten 200 Jahren Irgendwie die, bei denen du hängen bleibst, wo du sagst, ja, das ist finde ich, bis heute hat sich da an meiner Haltung gegenüber dieser Arbeit, an meiner Bewunderung oder ähnlichem nichts geändert. Gibt es Arbeiten, die dir sofort in den Kopf kommen, wo du sagst, ah, finde ich immer noch wahnsinnig gut? Ich frage jetzt nicht, hast du eine Lieblingskünstlerin? Aber
hab ich nicht.
Hast du eine Arbeit, die oder mehrere Arbeiten, die bei denen du irgendwie immer dran bleibst?
Ich finde, genau, das ist eine schwierige Frage. Auch die Frage, was willst du unbedingt mal zeigen? Ich habe nicht gefragt. Hast du nicht gefragt? Hab aber nicht kommt, gefragt. Kommt manchmal
Nein,
oder kommt
komm,
vielleicht
frag ich nicht.
Noch?
Jetzt sowieso nicht mehr.
Nee, aber das also finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Aber es gibt ja, es gibt schon Arbeiten, da freue ich mich, die wiederzusehen. Also zum Beispiel. Gab es ein Wolfgang Tillmanns, das habe ich in Paris verpasst, aber in Dresden gab es eine sehr schöne Ausstellung.
Ich habe es auch in Paris nicht gesehen und alle sagen, es war die beste Ausstellung der Welt.
Tja, wir haben es beide nicht gesehen. Ja, ja. Dresden war auch gesehen. Schön. Ja, okay. Oder eben, ich habe jetzt für diesen Fotografen, für diesen Sammler Thomas Walter viel gearbeitet. Jetzt werde ich wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal ihm ein bisschen helfen und ich freue mich, so gewisse Bilder wiederzusehen zum Beispiel.
Ja, okay.
So, und das ist ja interessant, dass dann Bilder manchmal so wie alte Bekannte sind, die man dann immer mal wieder sieht oder, keine Ahnung, Zanilo Moholy finde ich toll, wenn ich sie wiedersehe. Ja, okay. Oder jetzt muss ich noch ein bisschen überlegen, welche Namen ich nenne. August Sander ist auch toll. Also es ist, oder irgendwie die Fotografinnen. Ich habe mit als Stipendiatin mit Ute Eskilsen eine Ausstellung gemacht zu den 20er, 30er Jahren. Die da gerade, also da gab es eine Dreier-Ausstellung Fotografie, Grafik und Plakat der 1920er, 30er Jahre. Und da sind auch so Positionen dabei gewesen, wo ich mich immer freue, die wiederzusehen. So. Also gab es einen Raum zu Fotografinnen und da waren tolle, also die anderen waren auch toll, aber es ist irgendwie genau schön, dann manche mal einfach wiederzusehen quasi.
Also auch, du hast schon dann auch ein leichtes Faible, höre ich daraus, für so die neue Sachlichkeit oder die 20er und 30er eventuell, vielleicht?
Ja, schon.
Ja, okay.
Also die frühe Fotografie und die erste Hälfte 20. Jahrhundert finde ich schon toll, also kann man viel mitnehmen, finde ich, für die Gegenwart und auch einfach sich so auf einzelne Bilder konzentrieren. Die haben einfach nicht so viel fotografiert, auch wenn sie das damals schon viel fanden. Und so, das finde ich auch das Interessante, jetzt antworte ich auf eine Frage, die du nicht gestellt hast, aber das finde ich das Interessante in der Begegnung mit Fotografie, dass man sich irgendwie auf ein Bild konzentrieren kann im Zweifel. Also manchmal gibt es einfach so Einzelbilder in Ausstellungen, wo man denkt, ah ja, okay, das gucke ich jetzt mal an, das Bild guckt mich an und was sehe ich denn da? So.
Ja.
Ist toll.
Ja, okay. Bin ich vollkommen bei dir. Sogar bei dem zeitlichen Rahmen bin ich deshalb, ich hatte mir das schon gedacht, dass dem so ist. Das sehe ich ähnlich. Ich persönlich sehe das bei diesen 20er, 30er, also alles so nach der Jahrhundertwende. Finde ich auch deshalb interessant, weil da so ein großer Bruch drin war, so ein unbedingter Wille. Es muss jetzt, wir müssen das jetzt anders machen, ne? Also neue Sachlichkeit. Wir müssen, das muss jetzt anders aussehen. Wir können nicht mehr, wir dürfen auf keinen Fall mehr versuchen, die Malerei zu kopieren. Wir machen jetzt genau das Gegenteil. Es wird jetzt alles deutlich und klar und das ist das, was wir meinen, zeigen wir auch und mehr zeigen wir auch nicht. Und da ist eine Stärke drin, also die habe ich immer so empfunden, die danach nur noch etwas subtiler auftrat in anderen fotografischen Bewegungen oder Zeiten, die, das war da schon sehr explizit. Also wenn man sich die Arbeiten anguckt aus den 20er, 30er Jahren, ob das jetzt dann Sander ist oder whatever, ne, Renger Patsch, Huno, wir kennen sie alle. Irgendwas, das war noch nicht mal ja richtig, was sie da gemacht haben, also im fotohistorischen oder im fototheoretischen Sinne richtig so, wir zeigen jetzt das, was wir sehen wollen, weil es war dann am Ende immer noch subjektiv und es gibt einen guten Grund, warum nach dem Krieg irgendwann auch sowas wie subjektive Fotografie aufkam. Aber irgendwie war es zwingend, wenn man das so sagen mag. Und ich frage das deshalb, weil ich immer, wenn man mich fragen würde, würde ich immer sofort sagen, dieses Porträt von Oskar Kokoschka von Hugo Erfurt, was er gemacht hat. Das ist, er hat ein Porträt gemacht. Das ist eigentlich nur ein Porträt. Es ist eigentlich nichts anderes als so ein unterm Hals angeschnittenes so ein Headshot. Das, irgendwas ist da dran. Ich bleib da immer dran kleben. Ich finde das so großartig. Und vielleicht auch, weil ich es nicht erklären kann, weil es aus diese, in diese Zeit so reinpasst. Ich weiß auch nicht. Irgendwas finde ich daran toll. Ja, und ja.
Ja, so. Also ich finde, sowas gibt es aber auch schon vorher. Also ich mag sehr diese Serie von diesem Pierrot, also den Nadar fotografiert hat. Die ist in Frankreich immer mal zu sehen und aus der Sammlung Thomas Walter kennt, die hat ein Bild, das heißt Pierrot Écoutant, also der zuhörende Pierrot, und die, da sieht man den halt, wie er irgendwie so den Finger vor der Hand hat und mit der anderen Hand am Ohr, den Finger vom Mund.
So eine Geste machen.
So eine Geste, so pssst. Und die andere Hand ist am Ohr und es ist so im Studio fotografiert und dann hat er dieses große weiße Gewand an und es ist halt der Pierrot. Und ich finde, das ist so präzise, ist mein Lieblingsbild auch aus der Serie. Irgendwie,
siehst du, hast du nämlich
so still.
Wohl sowas.
Ja, aber 19. Jahrhundert.
Ja, ist doch egal.
Ja, auf jeden Fall, das ist so still, dieses Bild, und so auf den Moment, das finde ich auch toll. Das passt zu dem Bild von Kokoschka, finde ich. Es ist einfach, manchmal denkt man so, ah ja, genau, da sitzt es irgendwie.
Genau. Ja, genau, irgendwie sitzt es, ne? Und man kann es nicht erklären, warum. Nee. Also man könnte es jetzt nicht wirklich, ne, wenn du vor einer Gruppe Studierender sitzt, es wäre ganz schwer zu erklären, wenn die sagen, ja, aber warum sitzt das denn? Das, ja, kann ich nicht genau sagen.
Guck hin.
Spürt ihr das nicht auch?
Ja, genau.
Es sitzt doch einfach. Also irgendwas ist doch da richtig in dem Bild. Also es gibt dort, vielleicht auch, weil es dann an manchen Punkten nicht richtig sitzt oder so, weil richtig und falsch nicht so genau definiert sind in manchen Teilen, aber irgendwas ist da drin und vielleicht ist es dann auch subjektiv und es sitzt nur für mich, beziehungsweise für dich dann in dem Fall richtig. Aber das ist genau eine dieser Sachen, ne, von der du auch am Anfang gesagt hast, das ist das Interessante am fotografischen Bild vielleicht, dass so mannigfaltig interpretiert, gesehen, produziert, präsentiert. Es gibt so viele Varianten, dass man über richtig und falsch, eigentlich kann man nur den Fehler begehen, überhaupt über richtig und falsch zu sprechen. So, das ist schon eine interessante Sache. Und das ist etwas, wo ich bisher behaupten würde, das wird mit den Bildern, die uns die Algorithmen gerade reinspülen oder an denen manche Menschen arbeiten, indem sie irgendwo was eintippen, ich habe das jetzt sehr salopp gesagt, nicht so richtig funktionieren. Das wird nicht passieren. Ich glaube das noch nicht.
Naja, es funktioniert anders. Also letztendlich, diese KI-Bilder sind ja zumindest aktuell sprachbasiert. Also man gibt Prompts und das ist so eine ganz andere, also es ist ja wie so ein Filter. Und Fotografie oder fotografische Bilder im weiteren Sinne oder Videobilder oder so, da gibt es ja schon noch irgendwie einen Bezug zur Realität. Und sei es im Fotogramm ein Abdruck oder ein Merchen von mehreren Bildern, die aber irgendwie einen Kontakt zur Welt hatten. So, das klingt jetzt sehr abstrakt.
Genau so.
So, ne? Und jetzt haben wir diese sprachbasierten Bilder, die aber andersrum, und das finde ich interessant, also ich habe jetzt in Winterthur gerade die Ausstellung Schattenbilder gesehen und da gab es eine Arbeit von Nina Davis, die sich damit beschäftigt hat, wie dann quasi Menschen auf die KI-Bilder reagieren können. Mhm. Also das ist im Endeffekt, eigentlich haben wir so einen Filter über die Worte, die KI-Bilder erzeugen, und gleichzeitig verändern die wiederum die Gestik, die Verhaltensweisen und die visuelle Kultur. Und das finde ich ja interessant. Also das ist interessant. Mir liegt das sehr fern, KI. Ich habe mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt, mit diesen Bildern und was das alles so bedeutet. Aber diese, irgendwie wie das Verhältnis zur Realität sich ändert, ist spannend. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem vorher, was ja auch interessant ist, ist, wie sich die Leseweisen von Bildern und die Einordnung von fotografischen Bildern ändern. Also das irgendwie, mal wird es eher dokumentarisch eingeordnet und später künstlerisch. Also wenn wir uns irgendwie eben Bilder aus dem 20. Jahrhundert anschauen, die waren vielleicht dokumentarisch angelegt und sind jetzt in Kunstmuseen zu sehen, ne? Und als Werke, die vielleicht gar nicht so angedacht waren. Und das ist ja auch interessant.
Ja, absolut. So. Also ich fand,
oder wie sich Auswahlen verändern, ne? Dass dann irgendwie jemand kunsthistorisch oder fotohistorisch denkt, naja, wir wollen jetzt hier aber den gesamten Kontaktbogen zeigen und alle Arbeitsabzüge und vielleicht noch das eine oder drei oder fünf Bilder, die die Fotografin oder der Fotograf ausgewählt hat. Mhm. Und dann lebt die Person nicht mehr. Und dann ist auch die Frage, wie ist das eigentlich zu deuten? Und wer hat denn jetzt hier die Stimme? Und wie transparent macht man das gegenüber einem Publikum?
Nee, ja, es wirkt dann also in dem konkreten Fall, dass dann viel mehr gezeigt wird als das, was die Fotografin oder der Fotograf mal ausgewählt haben. Oder wenn überhaupt plötzlich viel mehr gezeigt wird, wie hat diese Fotografin oder der Fotograf gearbeitet? Also wie ist überhaupt eine Auswahl damals zustande gekommen? Weil das ja immer mitschwingt, wenn man sowas wie einen Kontaktbogen zeigt. Dann geht es ja hauptsächlich darum, guck mal, was davor und danach passiert ist. Und selbst das sind nur kleine Ausschnitte aus dem, was wirklich stattgefunden hat. Dann bin ich mir auch immer unsicher, worum geht es jetzt hier? Geht es jetzt darum, über die Fotografin oder den Fotografen etwas zu sagen oder zu zeigen? Oder geht es um die Arbeit? Die Arbeit hat die Fotografin oder der Fotograf gemacht und eigentlich auch entschieden, wie das gezeigt werden soll, im Zweifel, im besten Falle. Und dann kommt man später und sagt, ja, ist ja ganz interessant, aber guck mal, wie das zustande gekommen ist. Das ist wie so ein Blick hinter die Kulissen, der zwar oft spannend ist, aber eben manchmal auch dieses leichte, I'm not sure. Soll ich das überhaupt, ich sollte es ja nie sehen. Der Reiz davon ist ja, dass man es eigentlich, sonst wäre damals schon der Kontaktbogen gezeigt worden. Warum passiert das jetzt? Macht es diese Arbeit besser? Wird sie dadurch besser verstanden? Wird sie vielleicht anders rezipiert? Also welche Gründe sind es? Manchmal kann das gut funktionieren. Na, es gibt ja auch bestimmt Momente, wo das total interessant ist. Aber es entfernt sich natürlich, glaube ich, immer vom Einzelbild, also von der einzelnen Arbeit und von dem, was diese Arbeit vielleicht mal war. Also ich möchte eigentlich nicht den Kontaktbogen sehen von dem, es gibt doch dieses Bild vom Bruderkuss. Ist das Barbara Klemm gewesen? Ich weiß jetzt nicht, oh Gott. Es war auf jeden Fall eine Frau. Ich glaube, es war, so what? Du weißt, welches Bild ich meine, Brezhnev und so. Ne? Der Bruderkuss. Ja, ja. Da möchte ich nicht den Kontaktbogen zu sehen. Bitte tut mir das nicht an. Das reicht doch. Nee, genau, und jetzt, das ist der Punkt. Vielleicht macht man damit diese Idee und das Feeling, dass dieses Bild existiert und publiziert wurde, kaputt.
Ja.
Vielleicht lässt man die Geschichte mal einfach die Geschichte sein, die dort in diesem Bild, in diesem einfachen Bild existiert. Bitte nicht noch drumherum.
Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ne?
Und das ist so diplomatisch.
Tut mir leid, Diplomatie. Aber ich finde, man muss es transparent machen irgendwie. Und irgendwie einerseits eben, wenn man diese Kontaktbögen zeigt oder irgendwie Arbeitsabzüge, dass man das irgendwie markiert, dass die zumindest interessierte BesucherInnen schauen kann, was ist das hier eigentlich? Und nicht den Arbeitsabzug wie ein Kunstwerk zeigt. Also zum Beispiel, das finde ich problematisch. Gleichzeitig eben ist es ja manchmal einfach das präzise gewählte Bild. Und da gibt es ja, also kann man dann eigentlich nur den Fotografinnen und KünstlerInnen sagen, wenn ihr wollt, dass die Arbeitsabzüge nicht zu sehen sind, zerstört sie zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, bitte macht alles kaputt.
Also zum Beispiel, als ich in München war als Stipendiatin, da kam der Nachlass von Hermann Lanzhoff ins Haus und der hat alle für ihn gültigen Bilder auf so Kartons aufgezogen. Der Rest gibt's nicht mehr, ne? Und das ist so das eine Ende. Also der hatte offensichtlich die Zeit und also hat das Bewusstsein und die Zeit gehabt, das machen zu können. Bei manchen ist es ja nicht der Fall. Und fotohistorisch gesehen und auch medienwissenschaftlich würde ich sagen, ist es ja total spannend. Wie hat die, also der Bruderkuss, ne? War das die ganze Zeit frontal fotografiert? Ja. Hat die per Fotografin irgendwie 20 Fotos gemacht oder waren es 2? Also das ist schon auch interessant, weil man was über die Situation erfährt. Welche Leute standen da ringsrum?
Ja, genau. Man kann ja ein paar sehen und man ist ja, glaube ich, auch verbrieft, wer anwesend war. Aber Grundfrage, die man natürlich mit so einem Kontaktbogen lösen könnte, die das Ganze so ein bisschen langweilig machen würde, ist, war das vielleicht auch eine Form von Inszenierung?
Ja,
also lässt sich über den Kontaktbogen herausfinden, dass das kein spontaner Impuls war? War das alles eine große Inszenierung vielleicht? Also sind die beide von beiden Seiten so ein bisschen aufeinander geschoben worden, damit so nach dem Motto, jetzt macht mal.
Das ist doch auch interessant.
Ja, genau, das ist interessant, aber das macht, das würde alles so ein bisschen so, oh nee, lass doch einfach mal so, wie es ist. Mhm. Ist doch auch einfach, das, ne, das ist doch einfach gut, wie es ist. Und gleichzeitig natürlich unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist jedes Fundstück aus einem Archiv natürlich ein Traum. Mhm. Ne, weil man was, wenn man per se jemand ist, der historisch forschend arbeitet, dann ist natürlich jedes Archiv, das in einer gewissen Form erhalten ist, ein Traum, weil man sich Arbeitsweisen angucken kann oder gucken kann, was hat es eigentlich geschafft und was hat es nicht geschafft, was ist überhaupt beschriftet, was ist unbeschriftet. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Mhm. Das verstehe ich voll. Genau wie du sagst, es ist nur nicht, vielleicht nicht immer zwingend nötig, das dann wie Kunst zu behandeln.
Man muss ja auch nicht eher immer
wie so ein Klappentext.
Ja, man muss ja auch nicht immer alles zeigen oder irgendwie erklären, aber manchmal vielleicht doch.
Ja, manchmal doch. Und das klingt jetzt vielleicht auch, also das, was wir hier gerade sagen, ein bisschen, als wenn das große Kritik wäre an irgendwas, was, also ich habe gar kein gutes Beispiel dafür, wo das jetzt wie Kunst gezeigt wurde. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist passiert und man hat das mal so wahrgenommen. Mhm. Dementsprechend, nein, es ist keine Kritik an irgendetwas, was wir vielleicht mal gesehen haben, außer du könntest es jetzt konkret benennen. Ich kann es gar nicht. Ich weiß aber, dass ich das schon mal wahrgenommen habe in Ausstellungen, dass ich dachte, ah ja, nee, müsst ihr nicht, also warum zeigt ihr das jetzt so? Lasst mich doch einfach bei der Arbeit selber bleiben. Mhm. Übrigens interessant, dass das bei zeitgenössischen Arbeiten fast nicht stattfindet. Dass Künstlerinnen und Künstler ganz selten alles drumherum noch zeigen.
Ja, das stimmt. Ne?
Sondern die machen ihre Arbeit und dann wird diese Arbeit gezeigt und der Rest spielt keine Rolle. Das bleibt in der Blackbox im Atelier oder wo auch immer. Mhm. So, das passiert nur bei, ich sag jetzt mal ganz salopp, Retrospektiven oder Neuentdeckungen oder ähnlichen, dass dann noch mehr gezeigt wird. So klassisches Beispiel, jetzt fällt mir sowas ein, so Vivian Mayer oder sowas, weißt du? Wo einfach alles gezeigt wird. Nach dem Motto, ey, wir müssen die neu entdecken. Guck mal, wir zeigen jetzt alles, weil eine Vorauswahl hat ja eh nie stattgefunden. Und bei zeitgenössischen Arbeiten passiert das quasi nicht.
Ja, das stimmt. War mir gar nicht so bewusst, aber ist total richtig. Und natürlich haben die KünstlerInnen dann einfach noch ein anderes Veto. Die wollen natürlich nicht das aufmachen und gleichzeitig mit diesen Kontaktbögen, das ist ja total praktisch. Da hat man dann 36 Bilder oder 12, je nach Format, auf einer Seite. Das kann man wunderbar in eine Vitrine legen.
Ja.
Vielleicht gibt es da noch Kreuze und so oder Einzeichnungen mit Ausschnitten. Mhm. Aber jetzt haben wir natürlich die gegenwärtigen FotografInnen, die haben dann eine Festplatte.
Ach ja, das ist doof, ne?
Und da kannst du natürlich nicht irgendwie über einen Computer, also könnte man vielleicht.
Könnte man.
In 20 Jahren oder so, dann hat man so, oder jetzt schon, man hat einen Monitor und da laufen einfach alle Bilder durch, die da an diesem Tag vielleicht gemacht wurden oder in dieser Situation.
Die nächste Ausstellung, die das so macht, können wir sagen, ja, das habt ihr euch hier geklaut.
Genau.
Das war nämlich gerade Christins Idee. Das, ganz sicher, wir haben gerade den Beweis dafür, für diese eigentlich ganz gute Idee, auch Digitalarchive mit den Ausstellungen einzubauen, falls es das nicht schon irgendwo gegeben hat. Aber diese Idee des Kontaktbogens findet im Analogen statt.
Ja.
Bisher. So,
also und auch die Zeitschrift, ne? Also das ist ja so dieses Kontextmaterial, dass man irgendwie die Publikation in der Zeitschrift zeigt, den Kontaktbogen, die Einladungskarte,
das Ausstellungsprogramm. Obwohl, das finde ich zwei unterschiedliche Dinge. Das würde ich nicht gleichsetzen. Die Publikation in der Zeitschrift ist ja quasi das Zeigen der schon bestehenden Auswahl. Mhm. Im Zweifel und die Form, für die das eventuell produziert wurde. Mhm. Und der Kontaktbogen ist ja eigentlich was in der Schublade lag, was nur zur Auswahl für die Fotografin oder die Künstlerin vorhanden war. Mhm. Und nicht gedacht als, ich zeige euch das jetzt alles.
Das stimmt.
Also da würde ich schon, das ist schon, glaube ich, ein unterschiedliches Arbeiten. Und trotzdem gehöre ich auch zu den Menschen, die, wenn irgendwo ein Kontaktbogen liegt, ich da trotzdem dran hängen bleibe.
Sicher.
Ich stehe da trotzdem vor und denke, ach, guck mal, na, was ist denn davor? Was ist denn das Bild davor? Ne? Also so jetzt gerade letztens habe ich ja eine andere Podcast-Episode zu Diane Arbus gemacht und da habe ich mir dann auch irgendwann den Kontaktbogen mal zu angeschaut. Mhm. Zu diesem Bild von dem Boy with the Toy Hand Grenade, dieses Bild von dem Jungen im Central Park. Und das ist schon wahnsinnig aufschlussreich. Das ist natürlich nie intendiert gewesen, aber das lässt dieses komplette Bild in einem so anderen Licht dastehen und diese ganze Geschichte, die da erzählt wird, so in einem anderen Licht dastehen, dass ich finde es trotzdem interessant, auch wenn ich mir sicher bin, dass Diane Arbus sagen würde, sorry Freunde, also so nicht, auf keinen Fall. Ich habe dieses eine Bild veröffentlicht und nichts anderes.
Aber was würdest du sagen, hat sich verändert? In der Wahrnehmung für dich? Weil du
in der Wahrnehmung,
so anders, das Licht.
So anders, weil es das einzige Bild ist, wo der Junge so guckt, wo der Junge genau so steht und wo dieses Bild so eine Dramatik bekommt, die, wenn du den Kontaktbogen betrachtest, dann kannst du ihr quasi dabei folgen, wie sie die ganze Zeit um ihn so rumläuft quasi und immer wieder Fotos von ihm macht und die auch alle eher unspektakulär sind, weil es einfach nur in Anführungszeichen ein Junge im Park ist. Und plötzlich gibt es diese eine Situation, wo er so komisch schräg guckt und wo er diese Hände auch so hält und wo er in der linken Hand diese Spielzeughandgranate hat und in der rechten nichts. Und da wird schon klar, dass das dass diese ganze Dramatik ein reiner zufälliger Moment war, der fast bedeutungslos ist. Ohne dass ich das Bild bedeutungslos machen möchte. Aber diese Geschichte, die immer in diesem Bild, weshalb man sich da so dran erinnert, alles, was da so drin ist, das geht ein bisschen, es wird deutlich anders plötzlich, wenn man sich diese zwölf Bilder, ich glaube, es sind 12 Bilder, anguckt, weil man nachvollziehen kann, was so drumherum passiert ist und weil man plötzlich diese Geschichte, diese Geschichte zu fühlen bekommt. Und das fand ich, und jetzt mittlerweile würde ich sagen, ach Mist, vielleicht hätte ich diesen Kontaktpunkt besser nicht gesehen. Es ist anders.
Ja, gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, okay, sie hat einfach gut beobachtet und dann zugespitzt.
Ja, natürlich.
Ist ja immer die Frage, was ist die Aufgabe von einem Bild, ne? Also wollen wir dieses Spielerische vielleicht, was da eigentlich in der Situation war, wollen wir das sehen? Oder das ist ja irgendwie schräg, ein Kind spielt mit einer Handgranate, so einer Spielzeughandgranate, oder dieses verzerrte Gesicht und irgendwie so diese krasse Zuspitzung, was ja eine andere Dramatik erzeugt, und sie hat sich halt für das entschieden.
Ja, ja. Ja, weil es auch, wenn du dir die anderen Bilder anguckst.
Die sind wahrscheinlich eher banal.
Das ist einfach ein Junge im Park. So, und der spielt nicht mal wirklich mit der Handgranate, der trägt die nur so mit sich rum. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach so ein Plastikding. Und dann war er wohl, und das ist die Story auch dazu, irgendwann so leicht genervt von ihr, weil sie die ganze Zeit um ihn rumschlawinerte, dass er sich einfach nur hingestellt hat und eigentlich eher so eher blöd aussehen wollte. So nach dem Motto, guck mal, wenn du mich schon fotografierst, dann kann ich jetzt auch hier rumposen.
Ja. Yeah.
Und hat dann dieses komische Gesicht gemacht. So, das ist ja so ein bisschen die Story dazu. Und der war ja hinterher wohl auch echt leicht angefressen, dass sie das Bild veröffentlicht hat, weil er sich so ein bisschen, übergangen gefühlt hat und fand das eigentlich überhaupt nicht gut. So, mittlerweile ist es wohl so, dass er es eigentlich doch ganz cool findet. Natürlich, das Bild ist einfach legendär quasi. Aber es ist schon, das ist schon interessant, dann so einen Kontaktbogen zu sehen, finde ich. Also das erzählt dann doch viel, und das kann auch eben, um jetzt wieder zurückzukommen, in einer Ausstellung interessant sein, aber eben genau wie du sagst, würde ich auch zustimmen, nicht an dem Punkt, wo so ein Kontaktpunkt zur künstlerischen Arbeit wird, außer sie ist Teil der künstlerischen Arbeit.
Mir fällt allerdings keine Arbeit ein, die Künstler.
Ja, mir witzigerweise auch nicht.
Ah, beziehungsweise doch.
Ja?
In der Sammlung von Alexandra Hackelsberger, Entschuldigung, die hat eine Arbeit, die ist super, das ist nicht der Kontaktbogen, ist der Film. Ah, die hat eine Arbeit von Ziel Fleuer.
Ist egal, aber
es
ist ähnliche ja, Idee wahrscheinlich. Ja,
die hat eine Arbeit von Ziel Fleuer, und die hat auf einem Kleinbildfilm einfach einen Faden fotografiert, von Anfang bis Ende.
Das habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich irgendwo mal gesehen.
Hat sie sich irgendwann mal gezeigt. Ich habe es bei ihr zu Hause. Sie wo lebt mit ihren Bildern, das ist ganz toll. Und die hat das so auf einem langer Leuchtturm. Kasten, und dann liegt da dieser Negativstreifen drauf mit diesem Faden. Das ist super. Aber es ist kein Kontaktbogen. Tim Rautert. Ich glaube, Tim Rautert.
Ja, okay.
Hat was mit Kontaktbögen gemacht.
Möglicherweise.
Genau. So. Ja.
Genau. Gut, der garantiert. Weil es aber das Interessante ist, dass eben immer bei diesen Arbeiten, in dem Moment, wo das Material, also was wie ein Kontaktbogen, wie ein Film oder wie das das Material, auf dem das Bild sichtbar ist, egal in welcher Form, in dem Moment, wo diese Sachen mit in die künstlerische Arbeit einfließen oder wo sie Inhalt der künstlerischen Arbeit sind, geht es um das Fototheoretische.
Ja.
Es wird immer medienreflexiv, und in dem Moment, wo es nur um die Bilder geht, passiert das nicht mehr.
Und eben ist es doch interessant, was passiert jetzt hier mit den digitalen Datenträgern?
Ja.
Und wie gehen die KünstlerInnen in Zukunft damit um und die KuratorInnen?
Ja, die das Frage haben sich ja einige auch gestellt, ne? Lighting the Archive ist ja auch das Projekt, wo auch danach gefragt wurde, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen, was eigentlich mit den, mit euren digitalen Archiven? Das ist ja noch viel krasser.
Ja, genau. Aber wie Zeit, vor allem, wie ich finde, wie Zeit, also natürlich bewahren und was hebt man auf, was nicht, was löscht man vielleicht, was geht verloren, weil die Festplatte abgeschmiert ist und die Kopie auch. Aber wie zeigt man das? Wie kann man das produktiv irgendwie in eine Form der Präsentation einbinden?
Ja, es ist ja, das Problem ist ja grundsätzlich und du hast etwas, was nicht in der physischen Welt existiert, willst das aber in der physischen Welt zeigen.
Mhm.
That's a problem, weil es am Ende ein Display wird.
Ja.
So, oder du musst es ausdrucken. Du kannst natürlich auch 200 Milliarden Tonnen Gigabyte Bilder ausdrucken. Soll jemand geben, der das schon mal gemacht hat, also nicht ganz, aber der auch Bilderberge in Museen gekippt hat. Ich weiß nicht, ob das die Lösung wäre.
Ich glaube nicht für alles.
Nee, glaube ich auch nicht. Bin ich auch davon überzeugt, dass das keine schlaue Lösung ist, auch wenn sie imposant ist. Ja, wir haben uns jetzt sehr weit gedreht, ne?
Ja.
Das finde ich super, finde ich total gut. Ich habe eigentlich vielleicht noch, um das so ein bisschen abzuschließen, noch eine total simple Frage. Hast du bei dir zu Hause Bilder hängen an der Wand?
Ich habe eine wirklich kleine Wohnung und deswegen nur private Bilder, gar keine Kunst tatsächlich.
Ja, okay, du hast keine Kunst zu Hause. Okay, hättest du gern oder sagst du, okay, ich habe eh keinen Platz?
Nee, ich glaube, da brauche ich eine größere Wohnung, da würde ich das. Ja, und tatsächlich bei, also ich wohne jetzt auch nicht in einem Schuhkarton, aber das ist mir irgendwie ist mir zu viel. Und aber das sehe ich manchmal bei KollegInnen oder FreundInnen, die so Bilder zu Hause haben, denkst, ach, schon schön. Vielleicht muss ich doch mal was aufhängen.
Ja, aber du hättest was, was du aufhängen kannst.
Wenige Dinge, ja.
Ja, okay.
Geschenkte, genau.
Ja, okay.
Also einfach, ich habe von Texten, also zum Beispiel, ich habe diesen Text geschrieben für Sophia Kesting und Dana Lorenz. Das steht tatsächlich in meinem Büro.
Ja,
die haben mir ein Bild geschenkt. Genau, oder Adrian Sauer hat mir mal ein kleines Bild geschenkt, so ein Neujahrsgrußbild.
Schön.
Oder ich habe ein Bild von Taio Honorato und Nico Krebs, also so Leute, die mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das war eine Auflage. Also
ja, aber das finde ich schon okay, dass man das auch mal haben kann.
Ja, genau. Oder von Chris Killip. Das Bild mag ich sehr. Chris Killip, da habe ich auch im Folkwang mit Uta Eskels nach meiner Ausstellung gemacht. Da hat er uns jedem ein Bild geschenkt.
Oh, geil.
Am Ende, das sollte ich auch mal. Aber dann denke ich auch so, ich habe viele Fenster und dann hängt das so im Licht. Das ist ja auch irgendwie schlecht.
Ach so. Oh, die Kuratorin. Auf gar keinen Fall aufhängen, weil könnte ja kaputt gehen.
Ja,
aber ist das,
naja.
Also
das hing schon mal, aber jetzt hängt es doch nicht. Jetzt ist doch, aber gerahmt immerhin schon, ja.
Ja, okay, weil das wäre wirklich ein neues Thema, ne? Die Idee, ja, jetzt habe ich dieses Bild, aber ich häng's nicht, ich zeig's nicht und ich guck's mir auch nicht an, weil dann geht's kaputt.
Ich glaube, ideal ist halt, man hat einen großen, langen Flur mit viel Wandfläche und da scheint nicht so die Sonne drauf. Na wirklich,
ja, aber
ich habe nur wirklich so einen sehr kleinen Flur, da kann man nichts aufhängen.
Ja, okay, aber ist es nicht, ja, ich weiß, ich bin auch unsicher. Manche Dinge, da lobe ich mir manche Künstlerinnen, die sagen, nee, das verändert sich.
Ja.
Dann hängt es einfach auf.
Wenn es weg ist, ist es weg.
Es ist weg, that's the world, ne?
Ja.
Also wir sind auch irgendwann weg, also das gehört dann einfach dazu.
So schnell geht es ja auch
von
wieder
endgültig,
nicht.
Von Unendlichkeit ist eh, also irgendwann sind die Sachen eh weg, sorry.
Ja.
Also
wir auch.
Wir auch, so, und wenn wir, ne, der Wandel des Klimas dürfte wohl nicht aufzuhalten sein und eventuell vielleicht machen wir als Spezies gar nicht mehr so lange. Dann können wir auch die Bilder einfach mal vorher aufhängen und uns dran erfreuen.
Hm.
Who knows? Ich muss jetzt, also außer du hast noch irgendwas, wo du ganz dringend drüber reden möchtest, habe ich aber noch was. Und zwar, du bist freie, selbstständige Kuratorin. So, da muss ich jetzt mal sagen, Leute, wenn ihr Texte haben wollt, wenn ihr irgendwas kuratiert haben möchtet, frag doch mal bei Christine nach. Ist eine selbstständige Kuratorin. Die ist nicht an einer Institution. Die ist davon abhängig, dass sie ihren Lebensunterhalt dadurch bestreitet, dass sie als Kuratorin arbeitet oder als Autorin arbeitet. Dementsprechend, sie ist auch gar nicht so teuer, aber sie ist sehr gut. ihr müsst einfach mal, die hat auch eine total tolle Webseite, das kann ich auch, das verlinke ich auch. Die ist wirklich gut. Ich mag die Webseite sehr, sehr gerne. Sie ist sehr, sehr schön. Es funktioniert alles sehr gut. Man bekommt schneller einen Überblick über das, was du tust. Und ich mache jetzt Werbung für dich. Da ich ja auch selbstständiger Mensch bin und auch alles selbstständig mache, habe ich immer einen großen Respekt davor, wenn Menschen, vor allen Dingen in so einem Bereich, der per se schon unterfinanziert ist, so auch ob man jetzt an der Institution arbeitet oder nicht, finde ich das immer aller Ehren wert, wenn man sich da so durchschlägt. Dementsprechend, bitte buchen Sie Christine Müller. Jetzt habe ich, egal für was.
Naja, danke für diesen Werbeblock.
Ja, muss.
Danke,
muss,
danke.
Finde ich vollkommen
selbstverständlich. Ja, es ist ja auch, dieses Selbstständigsein, wie du ja auch weißt, hat eben so diese verschiedenen Herausforderungen. Aber eine Sache, die spannend ist, finde ich tatsächlich, ist, dass ich eben für Dinge angefragt werde, die ich mir gar nicht selber ausgedacht hätte. Und dann kommt man manchmal so zu Themen oder Themenfeldern oder Fragestellungen, auf die wäre ich ja gar nicht gekommen, ne? Oder dann und auch in so einen kollegialen Austausch. Das finde ich auch super, tatsächlich. Das ist super interessant. Aber auch eine Herausforderung, dieses Selbstständigsein. Definitiv. Das unterschreibe ich sofort.
Ja, gibt eben gar nicht so viele, die sich, ich glaube, das erfordert auch ein wenig Mut und Resilienz, so zu arbeiten. Dementsprechend kann ich das nur unterstützen. Das, was du tust. Und ich habe natürlich noch viele Millionen Fragen, aber wie ich dir schon vorher gesagt habe, ich habe zwar eine Million Fragen, aber wir unterhalten uns und dieses Gespräch ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und da die anderen Fragen stelle ich dir dann privat oder so. Schicke ich dir oder kannst du mir per Mail beantworten.
Ja, oder bei einem Café oder so.
Oder bei einem Café in Leipzig oder woanders.
Paris.
Paris, möglicherweise in Paris.
Möglicherweise im Herbst wieder.
We will see. Ansonsten, wie gesagt, falls du nichts mehr hast oder gerade eine Ausstellung, auf die du hinweisen möchtest, wo man sagen würde, oh, da geht aber dahin, weil da habe ich dran gearbeitet, würde ich mich jetzt verabschieden.
Vielen Dank für die ganzen Fragen und die Einladung.
Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, war doch super.
Finde ich auch. Wir reden weiter.
Machen wir. Mach's gut.
Danke.